so schön, dass du heute da bist. Ich weiß nicht, woher du kommst, aus welchem Background du kommst oder was du die Woche vielleicht erlebt hast. Aber ich glaube, jeder von uns kennt Wochen, wo manchmal Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und manchmal laufen Dinge in unserem Leben ganz anders, wie wir es uns gedacht haben. Manchmal entscheiden wir uns selber, unsere Komfortzone zu verlassen, und manchmal werden wir aus der Komfortzone einfach rausgeschmissen. Und ich glaube, ich hatte so eine Woche hinter mir. Ich habe vor 2 Wochen hier gepredigt und ich habe eine Story erzählt von mir persönlich, in der wir gerade als Family stecken. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und wir stecken in der Situation drin, dass unsere eigene Wohnung, in der wir wohnen, in der Mietswohnung, die steht unter Wasser. So, wir sind seit 4 Monaten in diversen Übergangswohnungen und sind mal da und mal dort. Unser ganzer Hausrat ist in Containern untergebracht. Und vor 2 Wochen habe ich erzählt, dass ich an dem Samstag unsere Container gesucht habe. Unsere Container waren weg. Und ich dachte so, hey Gott, also es kann doch nicht wahr sein, dass du einfach all unsere Dinge, die wir haben, einfach verschwinden lässt. Und ich dachte so, hey, okay, gut, Teufel spielt einfach so ein Hütchenspiel nur mit mir und ich muss es einfach nur finden. Und es gab diversen Umständen und bis sie denn die gefunden haben im Laufe der Woche, durfte ich Anfang dieser Woche die Container besichtigen. Und ich war dort und es war so ein Tag, der fängt an und der verläuft einfach nur so, als wie wenn er eigentlich schon dazu bestimmt ist, dass es reines Chaos ist. Dieser Tag war echt ein herausfordernder Tag, aber für mich ein Tag, wo ich ganz neu gelernt habe, mich auch in eine Abhängigkeit von Gott hineinzugeben. Und wir sind in dieser Serie Live the Mission und ich glaube, wenn wir uns dazu entscheiden, den Auftrag zu leben, müssen wir uns auch immer wieder neu dafür entscheiden, uns in eine Abhängigkeit in Gott hineinzugeben. Und ich weiß nicht, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder noch gar nicht lange, aber ich glaube, wir dürfen uns jeden Morgen neu dafür entscheiden, uns in eine Abhängigkeit von Gott zu geben. Das, was wir haben, unser Hab und Gut, kann uns genommen werden. Alles kannst du verlieren in der Welt. Alles, was du besitzt. Aber das, was dir keiner nehmen kann, ist dein Glaube. Und ich glaube, das ist was, was wir lernen dürfen. Du kannst alles verlieren, was du hast. Aber das, was dir keiner nehmen kann, ist dein Glaube. Und deswegen lasst uns dort investieren und lasst uns anfangen, Jesus nachzufolgen. Und lasst uns entdecken, was es heißt, diesen Auftrag zu leben. Wir haben vorher diesen Bibelvers aus Johannes 15 gehört und da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Und da heißt es weiter, Frucht, die bleibt, dann wird euch Vater alles geben, worum ihr ihn in seinem Namen bittet. Hey, manchmal ist es vielleicht dran, mutig zu sein. Und Dinge im Wort Gottes auch in Anspruch zu nehmen, auch wenn ich es manchmal noch nicht sehe. Auch wenn ich noch nicht sehe, dass der Durchbruch da ist, darf ich wissen, hey, Gott wird Frucht bringen, Gott wird in meinem Leben etwas tun, Gott wird in deinem Leben etwas tun. Aber Gott kann erst was tun in dem Augenblick, wo wir Dinge loslassen. Solange wir es lieben, unsere eigene Kontrolle über diese Dinge zu haben, solange wir es lieben, Dinge festzuhalten, werden wir nie erleben, dass Gott wirklich was darin tun kann. Weil wir immer noch versuchen, selber es zu kontrollieren, zu definieren und zu organisieren. Aber als Menschen sind wir darin bekannt, zu versagen. Als Menschen sind wir darin bekannt, nicht gut zu sein. Manchmal falsch zu reagieren. Manchmal uns falsch zu verhalten. Und Dinge nicht so zu tun, wie sie eigentlich gut wären. Und wenn wir uns heute das Thema angucken, dein Auftrag, dann ist es ganz spannend, weil was ist unser Auftrag wirklich, den Gott uns gegeben hat? Ja, er sagt, geht in die Welt hinaus, bringt den Leuten das Evangelium, erklärt es ihnen, macht ihn zu Jüngern, tauft sie. Okay, und das ist mega einfach eigentlich. So, da braucht man nicht viel rumdiskutieren. Aber was müssen wir davor viel, viel mehr für uns persönlich entdecken? Ich glaube, wir dürfen verstehen, dass Jesus unser Vorbild sein möchte. Jesus möchte dein Vorbild sein. Und er möchte dein Vorbild sein, egal, ob du mit Jesus schon lange unterwegs bist oder noch nie mit Jesus unterwegs warst. Jesus kann dein Vorbild sein in dieser Welt. Und es spielt keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht, weil Jesus hat gute moralische Ansätze, die in dieser Welt vertreten sind. Deswegen kann Jesus dein Vorbild sein. Ein Vorbild sagt nie, dass du alles tun wirst oder ein Vorbild bringt dich nie in eine Aktivität rein, sondern ein Vorbild folgst du und ob du aktiv wirst oder nicht, das entscheidest du noch immer selber. Aber Jesus fordert uns noch viel, viel mehr auf. Er fordert nicht nur auf, dass wir ein Vorbild ihm nehmen, sondern dass wir ihm nachfolgen. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen Menschen zu Jüngern Gottes machen. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen ihm nachgehen. Wir sollen daran festhalten, wir sollen uns daran nachdenken, hey, was ist wirklich Gott, Wort Gottes? Wo können wir es verstehen? Wo können wir tiefer eintauchen? Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich bin einfach mal vorbei und komme in 4 Wochen irgendwann wieder oder in 5 Wochen oder vielleicht in einem halben Jahr mal wieder, ich gucke immer wieder so einen Gottesdienst vorbei, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dir überlegst, hey, wie kann ich wirklich Nachfolge leben? Und ganz praktische Tools sind für mich einfach zu sagen, hey, such dir eine Kleingruppe, such dir eine Small Group, such dir einen Hauskreis, in dem du unter der Woche Wort Gottes erleben darfst. Komm regelmäßig zum Gottesdienst. Mach's nicht irgendwie alle 6 oder 7 Wochen oder wenn es mal so passt, sondern ich glaube, wir dürfen dort Prioritäten in unserem Leben setzen. Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen und nicht nur ihn als Vorbild zu nehmen. Als Vorbild kann ihn jeder nehmen. Aber ihm nachzufolgen bedeutet ein bisschen mehr. Und wir lesen noch viel, viel mehr, was wir eigentlich noch mehr tun sollen. In Römer 13 heißt es nämlich, 13, 14 heißt es, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Ein Gewand war damals quasi das, was du hast, alles, was du an dir trägst, das, was dich ausmacht. Ein Gewand ist das, was du, wer du bist. Du sollst ein neues Gewand anziehen, ein Gewand Jesu Christi. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierde eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Viel zu oft versuchen wir, das zufriedenzustellen, damit wir möglichst gut nach außen hin aussehen. Unsere Fassade muss schön gestrichen sein. Aber Jesus sagt, hey, zieht ein neues Gewand an. Welches Gewand? Wir sollen ihn anziehen. Und ich glaube, das ist eine Steigerung. Ich kann Jesus als Vorbild nehmen, ich kann Jesus kennenlernen, ich kann ihn verstehen. Und ich darf mich dazu entscheiden, zu sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein und ich möchte dir nachfolgen. Aber das ist auch noch eine Entscheidung, zu sagen, hey Jesus, ich fange an, dich anzuziehen und ich kleide mich in dir, sodass andere Menschen sehen können, wer ich bin. Dass andere Menschen in meinem Leben entdecken können, dass du präsent bist bei mir. Es ist etwas anziehen, ich kleide mich damit und ich glaube, das ist immer wieder eine bewusste Entscheidung. Ich darf mich bewusst dafür entscheiden, jeden Morgen neu mich zu kleiden damit. Und mein Verhalten nach außen hin darf mehr das Verhalten Jesu Christi widerspiegeln, wie das, wie es eigentlich oft in mir persönlich aussieht. So, ich habe vorher erzählt, dass wir auf dem Weg waren, unsere Container anzugucken. Und es war so ein Tag, an dem gefühlt die ganzen Dinge schief laufen. Ich gehe noch schnell mittags zu McDonald's, weil ich dachte, hey, ich muss noch kurz was essen. Fahre bei McDonald's vorbei und der zockt mich um 10 Euro ab. Ich war stinksauer. Und fahre dann weiter, fahre zu den Containern und komme dorthin, muss feststellen, unsere Container sind geöffnet worden. Mit allem, was dort drin ist, alles, was wir besitzen, die sind einfach geöffnet worden und wir wissen nicht, ob was fehlt oder nichts fehlt. Das kann man quasi fast nicht überprüfen. Das stellt man erst fest, wenn man dann irgendwann irgendwo wieder einzieht und merkt, es fehlt was. So sind so viele Dinge an diesem Tag passiert, die mich so herausgefordert haben. Und ich persönlich muss euch ganz ehrlich sagen, in dem Gespräch mit den Verantwortlichen habe ich es nicht immer geschafft, christlich zu reagieren, wertschätzend zu reagieren, mit der Liebe Jesu zu reagieren. Ich persönlich war enttäuscht, ich war verletzt, ich war emotional herausgefordert. Und ich glaube, manchmal gibt es Momente in unserem Leben, wo wir unser fleischliches Leben so durchkommt, dass wir eigentlich nach außen hin etwas tun, was gar nicht zeigt, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Manchmal leben wir ein Leben so, dass wir zeigen eigentlich, hey, eigentlich ist Jesus gar nicht wirklich präsent bei uns. Ja, wir nehmen ihn als Vorbild, weil er gute moralische Sätze hat. Ja, wir folgen ihm nach, weil es manchmal ganz gut tut, ihm nachzufolgen. Aber was heißt es, ihn wirklich anzuziehen? Was heißt es, ihn wirklich vollständig aufzunehmen? Sich darin zu kleiden und so zu verhalten, wie Jesus es möchte. Ein Leben zu leben, was ihm ehrt. Und ich glaube, unser Auftrag darf sein, dass wir hinausgehen und Menschen für Jesus Christus erreichen. Aber wir dürfen darin wachsen, dass wir Jesus als unser Vorbild nehmen, dass wir anfangen, ihm nachzufolgen und dass wir anfangen, ihn anzuziehen. Diese 3 Punkte sind eine Steigerung. In manchen Lebensbereichen fällt es dir vielleicht einfacher, Jesus anzuziehen. Und manchen anderen fällt es dir vielleicht schwieriger. In manchen anderen würdest du am liebsten vielleicht ihn eher ausklammern. Wie sieht es bei dir mit dem Thema Sex aus? Wie sieht es bei dem Thema Macht oder Geld aus? Klammerst du Gott dort am liebsten aus oder nimmst du ihn nur als Vorbild und sagst, die moralischen Grundsätze sind ja ganz gut? Aber ihm nachfolgen oder das Anziehen? Aha. Ich glaube, wir dürfen uns entscheiden, immer wieder neu diese Steps zu gehen. Und ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die sich ereignet hat, als Jesus quasi im Tempel war. Johannes 8. Und es war die Story mit der Ehebrecherin. Vielleicht ist es nicht die klassische Story für den Part, aber ich habe darin was entdeckt, was mir persönlich einfach Mut gegeben hat und was ich euch mitgeben möchte. Und da heißt es ab Johannes 8,1, Jesus aber ging an den Ölberg. Das heißt, wahrscheinlich ging er am Tag davor an den Ölberg. Da hat er übernachtet. Da hat er sogar sich gecampt unter freiem Sternenhimmel. Wunderschön. Sternenhimmel, das ist ein wunderschönes Bild. Egal, tut nichts dazu. Und am frühen Morgen kam er wieder in den Tempel. Und all das Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du? Das fragen die Schriftgelehrten Jesus. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen können. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihm. Vom Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen vom Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau in der Mitte, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, sind jene deine Ankläger? Wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Ich finde es eine ganz, ganz spannende Stelle. Und was passiert in diesem Augenblick? Jesus geht auf diesen Ölberg den Tag davor. Und am nächsten Morgen, wahrscheinlich noch vor Sonnenaufgang, geht er in den Tempel. Und was tut er dort? In diesem Tempel, dort setzt er sich einfach hin. Und wahrscheinlich hat er seinen Stammplatz gehabt, wo er jede Woche saß, jeden Tag saß und dort gelehrt hat. Er hat die Leute unterrichtet, den Leuten was beigebracht. Im Alten Testament gelehrt. Und dann kommt dieser Moment, wo es heißt, da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. So, stell dir den Moment vor, hier kommt einfach jemand rein und sagt: Hey, guck mal an, der hat ein Auto geklaut. Kannst du mal dem bitte die Leviten lesen? Kannst du ihm erklären, dass er... Oder sagen: Hey, der ist da und da erwischt worden. Stell dir mal vor, wie hat sich denn diese Frau gefühlt? Kennst du solche Momente vielleicht selber, wo du manchmal in den Mittelpunkt gestellt worden bist und jemand hat schlecht über dich gesprochen? Bei der letzten Besprechung oder der letzten Party? In der Familie? Ich weiß nicht, wo du persönlich solche Momente kennst, aber ich glaube, jeder von uns hat sowas mal irgendwo erlebt. Dass wir verurteilt worden sind aufgrund irgendwelchen Aussehens, auf irgendwelchen Verhalten, aufgrund von irgendwelchen Reaktionen, die wir getan haben. Wir werden verurteilt nur, weil irgendjemand mal was gesehen hat. Vielleicht hat er recht, vielleicht auch nicht. Aber wir werden in den Mittelpunkt gestellt und werden verurteilt. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich in solchen Momenten geht, aber ich glaube, dieser Frau ging es richtig dreckig. Und das Spannende ist noch, die Pharisäer, sie sprechen ihn mit Meister an. Das heißt, sie haben irgendeine gewisse Respektverhaltung vor Jesus. Sie haben ihn als Lehrer akzeptiert. Und sie stellen die ganze Situation, da heißt es, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen oder ihn anklagen zu können. Sie wollten Jesus damit eigentlich in eine Falle locken. Es war bekannt, dass Jesus Gnade lehrte und dass er Gnade zusprach. Und sie hatten Gräuel an ihm, weil er so viel Ansehen hatte auch bei den Menschen. Aber sie brauchten Punkte, warum sie ihn anklagen konnten. Und im israelischen Gesetz damals war es so, dass du jemanden nur anklagen konntest, wenn du Zeugen hattest. Du konntest keine Anklage erheben, wenn du keine Zeugen hattest. So, sie brauchten Zeugen, die was sie das bezeugten. Deswegen haben sie Jesus dort herausgefordert in dieser Situation und haben quasi diese Frau mehr oder weniger eigentlich missbraucht, um Jesus in die Falle zu locken. Und was macht Jesus in diesem Augenblick? Jesus bückt sich aber nieder, der sitzt schon, der bückt sich nieder und schreibt in den Boden etwas hinein. So, jetzt können wir sagen, Jesus schreibt was in den Boden, weil er einfach Zeit gewinnen will. Macht er aber zweimal, ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich nicht der Fall ist. Oder Jesus schreibt in den Boden, weil es damals im römischen Gesetz so war, dass das Urteil erst aufgeschrieben wird, bevor es ausgesprochen wird. Oder erfüllt er damit eine Prophetie aus Jeremia 13, 17, wo es heißt, 13. Wo es heißt, alle, die dich verlassen, müssen zu Schande werden. Ja, die, welche von dir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen und die Quelle des lebendigen Wassers. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schande werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen und die Quelle des lebendigen Wassers. Und man kann davon ausgehen, dass Jesus genau in diesem Augenblick genau diese Stelle auf dem Boden schreibt. Und wahrscheinlich schreibt er auch nur Jeremia 17, 13 und sie wussten genau, was dort steht. Er schreibt es auf dem Boden und was passiert dann? Im Endeffekt, sie kapieren es eigentlich immer noch nicht. Als sie nun fortfuhren und ihn fragten, richtet er sich auf und fragt, wer unter euch ist ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Und er setzt sich wieder hin. Was für eine interessante Körperhaltung in dem Fall Jesus einnimmt. Er bleibt sitzen in dem Augenblick, wo sie ihn nochmal herausfordern, steht er auf und sagt, hey, wer ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und er hockt sich einfach wieder hin. Und er schreibt weiter in den Boden. Er schreibt weiter rein. Und was tut er dabei? Er guckt auf den Boden. Und mit den Menschen passiert Folgendes. Als sie das hörten, gingen sie, von dem inneren Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Jesus wurde allein gelassen und die Frau stand in der Mitte. Was für eine Körperhaltung. Jesus guckt nicht nach oben und sagt, oh, war ein Triumph. Ich habe es ihnen gezeigt. Freut sich nicht darüber, dass die Leute gehen. Er freut sich nicht darüber, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie ihre Sünde sehen. Er triumphiert nicht über diesen Sieg, sondern er guckt auf den Boden. Er schreibt weiter einfach auf den Boden, was er auch immer schreibt. Aber danach richtet er sich wieder auf und guckt umher. Und sieht, dass alle Leute gegangen sind. So, das heißt in diesem Kontext, er hat gar nicht gemerkt, dass die Leute gehen. Ihm war es nicht wichtig, ob die Leute da sind oder nicht. Sie sind einfach gegangen. Und er richtet sich auf und spricht zu der Frau. Wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie spricht, niemand, Herr. Und Jesus spricht zu ihr, so verurteile ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Was für ein spannendes Ding. Jesus hat so viel Annahme, so viel Gnade für diese Frau, dass sie zu dir sagt, hey, ich vergebe dir. Geh hin und sündige nicht mehr. Und ich glaube, das ist manchmal mega spannend. Was passiert hier? Jesus ist derjenige, der ganz viel richtig macht. Vielleicht würdest du einen Text durchlesen und sagen, ja, Jesus hat doch das Gesetz gebrochen damit. Aber Jesus hat nicht das Gesetz gebrochen. Ich möchte dir einen Satz vorlesen. Nicht Jesus bricht das Gesetz, sondern sie brechen es, die Pharisäer. Nicht er, der alles Böse hasst, sondern die, die ihren eigenen Fall verstecken, ihre Sünde beschönigen, für verzeihlich halten, setzen sich damit über Gott. Nicht Jesus bricht das Gesetz, sondern sie brechen es. Nicht er, der alles Böse hasst, sondern sie, die ihren eigenen Fall verstecken. Sie, die ihre eigene Sünde beschönigen und für verzeihlich halten. Kennst du den Moment, wo du manchmal auf den Finger zeigst und sagst, Jesus, dem könntest du mal schon mal noch erklären, wie das hier funktioniert. Jesus, meinem Ehepartner, könntest du mir erklären, wie das Leben so funktioniert in der Ehe? Oder meinem Freund oder meinem Professor, könntest du mir erklären, was Gerechtigkeit oder Fairness ist, Gott? Viel zu oft halten wir uns für was Besseres. Und wenn wir uns für was Besseres halten, setzen wir uns eigentlich über Gott. Gott hat uns nie dazu berufen, zu verurteilen oder zu urteilen bei Menschen, zu richten. Du bist nicht dazu auf die Welt gekommen. Dein Auftrag ist nicht, Menschen zu verurteilen und sie damit irgendwo ins Reich Gottes zu bringen. Das ist nicht dein Auftrag. Dein Auftrag ist es, Menschen anzunehmen, so wie Jesus diese Frau angenommen hat. Echte Annahme zu leben, Wertschätzung zu geben, den Moment zu sehen und für die Frau da zu sein. Nicht Jesus macht hier einen Fehler, sondern die Menschen machen den Fehler, weil sie ihre Sünde eigentlich verstecken. Und Jesus ihnen aufzeigt, hey, ihr habt alle Dreck am Stecken. Und wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und jeder versteht es in dem Augenblick. Und sie gehen, die Ältesten zuerst und dann die Jüngsten. Ich weiß nicht, ob du dieses Spruchwort kennst. Es gibt dieses Sprichwort, Alter schützt nicht vor Torheit. Ich fand das ganz lustig, als ich es gelesen habe. Dein Alter schützt dich nicht vor Dummheit. So, ich glaube, manchmal ist es der Punkt, dass wir dürfen in dem Situation, wo du drin steckst, das, was du persönlich hast. Keiner von uns dazu da, jemand anderen zu verurteilen, sondern wir sind dazu da, Menschen anzunehmen, ihnen Vergebung zuzusprechen, weil wir die Vergebung in uns persönlich erlebt haben. Und glaub mir, Jesus vergibt nicht dieser Frau, weil er Sünde hasst. Jesus vergibt nicht aus dem Hass heraus der Sünde gegenüber. Jesus vergibt auch nicht dir in deinem Leben, weil er es hasst, was du tust. Weil er es nicht gut findet. Sondern Jesus vergibt dir, weil er dich erlösen möchte. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Jesus vergibt dir, weil er dich erlösen möchte, dich freisprechen möchte von deiner Sünde. Er hat dieser Frau vergeben, er hat dir Gnade zugesprochen. Nicht, weil er es hasst, was sie getan hat. Nicht das war seine Motivation, nicht der Hass ist nicht seine Motivation, sondern die Liebe ist seine Motivation. Und deswegen spricht er dir Erlösung zu. Er möchte dich freisprechen davon. Kennst du Dokumente, die geschwärzt sind, wo Sachen draufstehen und man Dinge quasi schwärzt? Vielleicht ist deine Lebensgeschichte, ich lasse sie mal blanko, weil ich weiß nicht, was in deinem Leben alles steht. Aber vielleicht denkst du, ja, Jesus geht doch mein Leben durch, ich habe ihm doch alles gebracht, ich bringe ihm doch meine Sünde, ich bringe ihm meine Fehler. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und denkst, ja, okay, und Jesus geht durch dein Leben und schwärzt die Dinge in deiner Vergangenheit, sodass sie nie wieder jemand sehen kann. Aber diese Dinge zu schwärzen ist noch lange nicht das, was Jesus möchte. Er möchte dir Erlösung bringen. Das heißt viel, viel mehr, Jesus möchte diese Dinge aus deinem Leben rausnehmen. Er möchte dich erlösen von diesen Dingen. Nicht schwärzen, dass wir irgendwo einfach nur nicht mehr lesbar sind. Sondern Erlösung fängt dann an, wenn wir anfangen, diese Dinge auch loszulassen. Und genau das möchte Jesus in deinem Leben tun. Er möchte dir diese Erlösung zusprechen. Und diese Erlösung ist nicht die Motivation aus dem Hass heraus, sondern aus der Liebe heraus. Und ich glaube, das dürfen wir verstehen. Jesus liebt diese Frau. Jesus nimmt diese Frau an, so wie sie ist. Und wenn wir diese drei Steps sehen, Jesus als unser Vorbild, ihm nachzufolgen oder ihn anzuziehen, wo kann Jesus unser Vorbild in dieser Geschichte sein? Wo kann er dein Vorbild vielleicht sein für dich? Jesus kann unser Vorbild sein, nicht Menschen einfach nur zu verurteilen, weil irgendjemand anderes sagt, dass er den Mist am Dreck am Stecken hat. Nur weil er von außen schon so aussieht, als wie wenn er so wäre. Wir verurteilen nicht, weil jemand äußerlich so aussieht. Jesus darf dort ein Vorbild sein. Aber was heißt es, ihm nachzufolgen in dieser Geschichte? Stell dir einen Moment vor, Jesus lehrt. Und dann kommen die auf einmal rein und dann brechen das ganze Ding. Und Jesus pfeift sie nicht zurück oder sagt, hey, könnt ihr mal bitte gehen? Sondern was behält Jesus? Er behält in diesem Augenblick die Ruhe. Manchmal sind in unserem Leben Momente, die eigentlich auf uns einprasseln und Dinge passieren, die wir nicht kontrolliert haben, oder Dinge drängen rein und bringen Chaos in unser Leben. Und dann dürfen wir anfangen, Ruhe zu bewahren. Nachfolge heißt, Ruhe zu bewahren in Momenten, wo es chaotisch wird. In den Momenten, wo es herausfordernd ist, in Momenten, wo etwas Neues passiert, wo etwas Neues aufbricht, weil ich etwas Neues vielleicht erleben werde. Vielleicht bist du gerade eben hier nach Pforzheim gezogen und neu hier und kennst noch gar keine Leute. Vielleicht fängst du ein neues Studium an. Du weißt überhaupt noch nicht, wer deine Kommilitonen sind. Vielleicht hast du irgendwelche Leute letztes Jahr schon kennengelernt, aber nur per Video. Und es ist so richtig awkward, sie jetzt zu sehen. Vielleicht bist du ungewiss, was deine Zukunft bringt. Dann heißt es, Jesus nachfolgen, wir dürfen Ruhe bewahren. Wir dürfen Ruhe bewahren in diesem Moment. Und was heißt es, ihn anzuziehen? Jesus anzuziehen in dieser Geschichte heißt im Endeffekt, dass ich mein Gegenüber annehme. Mit dem, wie er ist, was er mitbringt. Echte Annahme ihm zu geben. Echte Annahme ist nicht gleich Akzeptanz. Das heißt nicht, dass ich alles akzeptiere. Aber echte Annahme heißt, dass ich jemanden annehme, so wie er ist. Dass ich ihn wertschätze. Aufgrund Gottes bedingungsloser Annahme wollen wir Wertschätzung und Annahme leben. Weil Gott dich bedingungslos angenommen hat. Er nimmt diese Frau ohne jegliche Bedingung an. Er sagt ihr nicht, hey, du musst bitte das noch machen, du musst das noch machen, du musst das noch machen und dann kann ich dir die Gnade zusprechen. Sondern er fragt, hey, ist hier jemand, der dich verurteilt? Nee, und ich sage, hey, dann spreche ich dich frei, sündige von fortan nicht mehr. Und ich glaube, diesen Step zu gehen, diese Annahme kann ich dann leben, wenn ich Jesus anziehe. Menschen anzunehmen mit ihren Fehlern oder mit ihren Attitüden oder das, wie sie leben, ist echt herausfordernd. Nicht ganz einfach manchmal. Aber mit Jesus im Fokus dürfen wir das tun. Wir dürfen Menschen annehmen. Wir dürfen echtes Interesse an ihnen zeigen. Was heißt Annahme noch? Transparent und ehrlich zu ihnen zu sein. Annahme heißt, dass ich jemanden annehme, aber ehrlich zu ihm bin. Authentisch zu ihm bin. Ihn respektvoll behandle. Ihn wertschätze für das, wie er ist. Jesus nimmt jeden Menschen an. Und viel zu oft neigen wir dazu, dass wir eigentlich mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen oder weil jemand anders gesagt hat. Oder wenn du jetzt nach Hause gehst und irgendwas über was redest und du merkst, hey, du fängst an, über andere Leute hintenrum schlecht zu reden. Genau das ist, was im Endeffekt uns so oft so bewegt, diese Annahme eigentlich auszuklammern. Annahme ist genau das Gegenteil von Gossiping. Schlecht zu reden über jemanden. Ich darf Menschen annehmen. Und das nicht nur in dem Augenblick, wo sie vor mir stehen, sondern auch in jedem Augenblick, wo sie es nicht erleben. Es heißt in Kolosser 3, 12, da heißt es, ihr seid von Christus erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Annahme ist nichts anderes, wie das anzuziehen. Mitgefühl, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Geduld. Diese Dinge, wenn ich die jemand anders gegenüber bringe, dann nehme ich ihn an. Ich ziehe das an. Und das ist eigentlich spannend, was heißt es weiter? Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Hey, in Menschen, in zwischenmenschlichen Beziehungen kommt es immer zu Reibungen. Wir sind die besten Dinger da drin, dass wir Fehler machen, dass wir Menschen verletzen. Ich als Pastor enttäusche Menschen. Absolut, davon bin ich überzeugt, weil ich Mensch bin. Weil ich Fehler mache als Mensch. Weil ich nicht perfekt bin. Enttäusche ich Menschen. Deswegen brauche ich es, dass Menschen mir vergeben. Aber genauso muss ich auch Vergebung zusprechen. Und manchmal darf ich vielleicht den ersten Schritt machen, darf sagen, hey, sorry, es tut mir leid, wie ich reagiert habe. Sorry, es tut mir leid, wie ich mit dir gesprochen habe. Sorry, es tut mir leid, was ich über dich ausgesprochen habe oder was ich hinterm Rücken von jemand anders über dich gesagt habe. Dann glaub mir, es ist nicht einfach, diesen Step zu gehen. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Weil wir lesen weiter in diesem Vers, da heißt es weiter ab 14, vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Zu einer damaligen Zeit war das so, den Gürtel, den du angezogen hast, das war das Letzte, was du angezogen hast, weil das hat die ganze Kleidung zusammengehalten. So, wenn du keinen Gürtel hattest, dann war alles los und dann ist alles quasi runtergefallen. Konntest eigentlich nicht wirklich damit laufen. So, diese Liebe schließt das Ganze ein. Ich kleide mich im Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Ja, darin kleide ich mich. Aber was verbindet diese Dinge nachher? Was verbindet nachher wirklich Menschen? Was bringt die Liebe Gottes wirklich zum Ausdruck? Wo fange ich sie an, wirklich zu leben? Indem ich anfange, Vergebung auszusprechen. Vergebung auszusprechen, wo Menschen mich vielleicht verletzt haben. Vielleicht bist du in deiner Family verletzt worden, enttäuscht worden oder persönlich herausgefordert worden. Vielleicht gab es Momente in deinem Leben, wo dich Menschen so hart verletzt haben, dass du bis jetzt nicht bereit warst, das abzugeben oder zu vergeben. Und bei manchen Dingen ist es einfacher und bei manchen Dingen ist es vielleicht schwieriger. Aber ich glaube, Jesus möchte dich erlösen von den Dingen, die in deiner Vergangenheit waren. Und er möchte, dass du Vergebung aussprichst. Und manchmal sehen wir Dinge, die uns im Leben nicht gut tun. Und wir sagen, hey, wir haben vielleicht eigentlich gar keinen wirklichen Anteil daran. Aber dann darf ich trotzdem den ersten Schritt machen. Ich muss nicht warten, bis irgendjemand anders sich dazu erbarmt, bis Jesus sagt, hey, Jesus, du könntest mal dem bitte ins Herz sprechen, dass der mal einen Schritt auf mich zumacht. Nein, 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 Jesus möchte mit dir persönlich anfangen. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Jesus möchte heute mit dir einen Schritt gehen. Jesus möchte heute mit dir einen Weg gehen, dass du sagst, hey, ich bin bereit, Vergebung jemandem zuzusprechen. Oder mich zu entschuldigen für Dinge. Ich weiß nicht, wo du persönlich gerade eben stehst. Oder hast du erlebt, dass du vielleicht auch keine Annahme erlebt hast? Dass du nicht angenommen worden bist von dort, wo du vielleicht persönlich stehst, oder verletzt bist deswegen? Dann vergib den Menschen doch. Es hört sich einfach an, ist aber manchmal mega hart. Aber ich persönlich möchte für dich beten, dass du einen Schritt machen darfst in diesem Punkt. Ich möchte dir zwei Fragen stellen zum Anfang, zum Ende. Wo denkst du, dass du Annahme neu aussprechen darfst? Gibt es in deinem Leben Annahme, die du neu aussprechen darfst? Oder gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du Vergebung neu aussprechen darfst? Wenn du sagst, ja, hey, in meinem Leben gibt es Bereiche, wo ich neue Annahme aussprechen darf, dann wäre ganz cool, wenn du einfach nahe deine Hand hebst. Oder gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du sagst, hey, da kann ich neu Vergebung aussprechen? Ich weiß nicht, wie es persönlich bei dir in deinem Leben aussieht. Aber denk mal drüber nach. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Vergebung aussprechen darfst? wo du neue Annahme aussprechen darfst. Eine Annahme, die vollkommen ist, weil Jesus hat diese Frau angenommen, egal was sie getan hat. Und er hat es sie erlöst von dem, was sie getan hat. Nicht, weil er es hasst, sondern weil er sie liebt. Gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du sagst, du möchtest Annahme oder Vergebung mehr aussprechen? Du kannst dich gerne melden, wenn du willst. Ja. Ich möchte für dich beten. Papa, du siehst jeden Einzelnen persönlich, du siehst auch unser Leben, du siehst unsere Geschichte, du siehst, wo wir vielleicht enttäuscht worden sind von Menschen. Du siehst Momente, wo wir vielleicht auch enttäuscht worden sind von dir persönlich, Gott. Weil wir Erwartungen hatten, die nicht erfüllt worden sind. Du siehst, wo wir vielleicht verletzt worden sind, weil Dinge über uns ausgesprochen worden sind, die nicht stimmen. Du siehst, wo wir vielleicht über Menschen geurteilt haben, nur weil wir dachten, es wäre so. Aber und ich danke dir dafür, dass du uns persönlich immer neue Kraft gibst, neu einfach auch zeigst, wo wir Dinge in unserem Leben verändern dürfen. Neu zeigst, wo wir Dinge für dich ablegen dürfen. Und wo wir von dir Annahme erleben dürfen, wo wir Annahme weitergeben dürfen. Aber wo wir persönlich auch Vergebung von dir erleben dürfen und Vergebung weiter aussprechen dürfen. Ja, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.